So, mein Spaß. Damit ihr mich auch reden seht. Und am Ende auch hört. Damit ihr mich auch reden seht und am Ende auch hört, nehme ich mal die Mundversteckung weg. Genau. Udo hat schon angekündigt, die Person, von der wir heute oder mit der wir uns heute beschäftigen, die ist den meisten von uns irgendwie schon, ja, mindestens dem Namen nach geläufig. Davon gehe ich aus. Und zwar geht es um Friedrich Wilhelm Heinrich Raiffeisen. Diesen Mann. Und Raiffeisen, das ist so ein Name, der sagt wahrscheinlich den meisten von uns irgendwie was. Sei es von der Raiffeisenbank, der Volks- und Raiffeisenbanken. Haben wir jetzt seit einigen Jahrzehnten auch schon fusioniert. Oder die Raiffeisengenossenschaft, wir haben hier in Haltingen Raiffeisentechnik, wir haben in Efringenkirchen einen Raiffeisenhandel. Es gibt Raiffeisenhandelsgesellschaft, Raiffeisen, was weiß ich, was alles. Raiffeisen muss also irgendwie eine Person gewesen sein, die viel bewegt hat und viel in die Wege geleitet hat, aber eines eigentlich nie wollte. Er wollte nie Unternehmen gründen. Das war gar nicht sein Fokus, aber er hat es irgendwie trotzdem gemacht. Mehr oder weniger, ja fast schon versehentlich. War ein Abfallprodukt seiner Arbeit. Er war der Begründer der Genossenschaftsidee und diese Genossenschaftsidee ist 2016 von der UNESCO auch erhoben worden in die Liste des immateriellen Kulturerbes. Also das war ein Mann, der hat es richtig in die Geschichte geschafft. Also richtig. Weil wir haben es ein paar schon gehört in den letzten Wochen über Leute, die haben es auch alle richtig in die Geschichte geschafft, auf andere Weise. Aber sogar die UNESCO hat ihn geehrt. Was immer das heißt. Aber das war nie sein Fokus. Er war jemand, der tief in seinem Glauben verwurzelt war und aus diesem heraus einfach sein Engagement den Menschen gegenüber gebracht hatte und sich überlegt hat, wie kann er die Lebenssituation der Menschen um ihn herum verbessern. Wie kann er Hoffnung in die Leben hineinbringen. Und das war zutiefst, ja, im Prinzip der Ausdruck seines Glaubens, dass er sich politisch, ethisch und eben auch sozial sehr stark engagiert hat. Um diesen Mann geht es heute. Das werden wir uns näher anschauen, wie sein Leben aussah, und allenfalls auch, was wir für uns persönlich daraus mitnehmen können. So, dazu ein bisschen die Geschichte seines Lebens. Raiffeisen, ein herrliches Geburtsdatum. Der Mann ist am 30. März geboren. Da kommen die Besten zur Welt. Ein Scherz beiseite. Wahrscheinlich war das 1818 der Fall. 1966 war schon ein bisschen nicht mehr ganz so wahrscheinlich, aber egal. 1818, am 30. März, kam Raiffeisen zur Welt in Hamm an der Sieg. Ich zeige euch nachher, wo das ist, im Westerwald. Und er war das siebte von neun Kindern von Gottfried Raiffeisen und seiner Frau Amalia. Gottfried Raiffeisen war in Hamm tätig als Bürgermeister. Und das hat der Familie so ein gewisses, wenn auch vielleicht spärliches Einkommen beschert, aber ein sicheres Einkommen. Das hat aber nicht lange angehalten. Der kleine Friedrich Wilhelm war noch ein kleiner Friedrich Wilhelm, als sein Vater seines Amtes enthoben wurde. Er galt als unfreundlich, als jähzornig und er muss sich auch mindestens einmal, wenn nicht mehrmals, an der Armenkasse der Stadt vergriffen haben. Ich weiß nicht genau, was der Hintergrund war. Es gibt Vermutungen, er könnte Alkoholiker gewesen sein. Andere sagen, er hatte eine Nervenkrankheit. Vielleicht war es auch eine Kombination, was auch immer die Gründe waren. Es hat die Familie in Armut geschubst. Weil der Vater kam drumherum, ins Gefängnis zu gehen, weil man gesagt hat, er ist nervenkrank. Und er hatte viele Verwandte in hohen Positionen, die vielleicht auch ein bisschen schützend die Hand über die Familie gehalten haben. Aber am Ende musste er die Schulden trotzdem zurückzahlen. Und das war richtig viel Geld. Und das in einer Zeit, die ich euch noch beschreiben werde, die es den Leuten nicht ermöglicht hat, wirklich viel Geld zu sammeln oder zu sparen und dergleichen. Also ihr könnt euch vorstellen, Friedrich Wilhelm Raiffeisen wuchs auf, ja nicht gerade in wirklich gut gepolsterten, schön situierten Lebensverhältnissen. Genau, und dann, er ging dann aufgrund dieser Tatsache, dass die Geschichte seines Vaters, konnte er auch keine besonders gute Schullaufbahn durchlaufen. Er ging ganz normal, wie die meisten Kinder damals, in die Volksschule. Eine höhere Schule war nicht finanzierbar. Aber er hatte insofern Glück, als sein Lehrer, der gleichzeitig der Pfarrer des Ortes war, und das Glück war, er war auch sein Patenonkel, der hat gemerkt, dieser kleine Friedrich Wilhelm, der ist gar nicht so blöd. Und dann hat er sich gedacht, wie kann ich dem Jungen helfen, wie kann ich ihn ein bisschen weiter fördern und seine Intelligenz herauskitzeln, und hat sich dann nach der Schule Zeit genommen und sich mit Friedrich Wilhelm nochmal persönlich getroffen und ihm, ja, wir würden vielleicht heute sagen, Nachhilfeunterricht gegeben oder eigentlich Förderunterricht. Ihm besser lesen beigebracht und schreiben und rechnen und was man so fürs Leben braucht. Wir werden nachher noch sehen, das hat ihm auch sehr geholfen. Aber dieser Pfarrer Seipel, so hieß der Patenonkel, war auch jemand, der Friedrich Wilhelm viel von seinem Glauben mitgegeben hat. Es war selber ein tiefgläubiger Mann und er hatte ein sehr großes Herz für die Armen. Derer gab es wahnsinnig viel zu der Zeit. Und er war ein sehr energischer Mensch, der auch mal gesagt hat, als es ihm zu blöd war, darauf zu warten, dass ihm jemand den Armenstock von der Kirche öffnet. Er hatte den Schlüssel nämlich nicht mehr. Das hatte das mittlerweile irgendwelche Behörden. Aber er wollte den Armen das Geld geben, dann hat er einfach die Kasse aufgebrochen. Es war ihm zu doof zu warten. So ein Typ war das, der gesagt hat, nix, denen muss geholfen werden, dann mache ich das jetzt, basta. Und hat sich damit natürlich auch in Gefahr gebracht. Aber es war ihm egal. Dieser Mann war einer derjenigen, die auch Friedrich Wilhelm in seinem Glaubensleben geprägt haben. Und die zweite Person, die ihn auch geprägt hat, war seine Mutter. Seine Mutter, die hat ihm auch sehr vieles weitergegeben davon, wer Jesus ist, wer Jesus für Friedrich Wilhelm sein könnte, und hat quasi Glauben gepflanzt. Wir wissen nichts über eine Bekehrungsgeschichte, habe ich nichts gefunden, aber wenn man liest, was Friedrich Wilhelm alles so geschrieben hat, dann ist kein Zweifel, irgendwo muss eine Bekehrung stattgefunden haben. Irgendwo hat er sich von entschieden, diesem Jesus gebe ich mein ganzes Leben. Gut, die Hauptlast der Familienversorgung und auch der Erziehung der Kinder, die lag, ihr könnt es euch vorstellen, bei der Mutter. Vom Vater lesen wir nicht viel. Krankheitsbedingt wird er nicht viel dazu beigetragen haben können, die Familie zu versorgen oder die Kinder zu erziehen. Was war das für eine Zeit, in die Raiffeisen reingeboren ist? Ich habe schon gesagt, Arme gab es in Hülle und Fülle. Man muss sich vorstellen, 1818, haben wir es gehört, ist Raiffeisen geboren. 1815, drei Jahre vorher, ist gerade erst der letzte Krieg zu Ende gegangen. Und das war eine ganze Reihe von Kriegsjahren. Napoleon, ihr könnt euch denken, erst von Frankreich nach Osten durch ganz Europa, dann von Osten wieder nach Westen durch ganz Europa und immer eine Spur der Verwüstung hinter sich hinterlassen, entweder er oder seine Gegner, wer gerade halt da durchgezogen ist. Viele, viele Jahre Krieg, und 1815 endeten dann endlich die Befreiungskriege. Die Geschichte Napoleon war erledigt. Das war der gute Teil der Nachricht. Damit begann aber die Zeit des sogenannten Pauperismus, und das war die Zeit der fortschreitenden Armut. Warum? 1815, als der Krieg fertig war, was passiert dann? Endlich wächst die Bevölkerung wieder, oder? Die Leute werden nicht hingeschlachtet in irgendwelchen Gemetzeln. Die Bevölkerung fasst wieder Mut und die Bevölkerung fing an zu wachsen, relativ schnell. Problem war nur, dass die Landwirtschaft überhaupt nicht die Produktivität hatte, die Bevölkerung, die so schnell wuchs, zu ernähren. Und eine Industrie, die langsam einsetzte, hat noch nicht genug Arbeit zur Verfügung gestellt, die Möglichkeiten gegeben den Leuten, um irgendwie Arbeit zu finden. Das war das große Problem. Industrialisierung hatte zum Teil noch gar nicht richtig, in vielen Regionen noch gar nicht richtig begonnen. Und so führte das sofort vom ersten Moment an zu Hungersnöten. 1816, 1817 waren die ersten großen Hungersnöte. Und wenn Hungersnöte da sind, die Leute schlecht ernährt sind, könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert. Die sind sofort anfällig auch für jede Art von Seuche. Und die fingen auch in den 1818, 1819 kamen auch viele Seuchen, immer wieder so fleckenartig. Die große Cholera-Epidemie war dann 1831. Da war dann Raiffeisen schon ein paar Jahre älter, und ihr wisst, 18 geboren, das war jetzt 31. Aber es hat viele Menschen dahin gerafft. Also Hungersnöte, Epidemien, Seuchen, Missernten gab es permanent. Immer wieder, in den verschiedensten Sorten. Entweder war es Getreide weggefallen oder die Gemüsesorten, mir fällt es jetzt nicht ein, die plötzlich verfault sind. Und hier die große Kartoffelfäule, die ist bekannt geworden, 1844, wo fast die gesamte Kartoffelernte in gesamt Deutschland gefault ist. Und die Leute hatten, das war das Hauptnahrungsmittel. Und es gab einfach nichts, auf Deutsch gesagt, zu fressen. Nichts da. Und Nahrungsmittelknappheit, die sich durch die ganze Zeit hindurchzog, was heißt das? Wenn Nahrungsmittel knapp sind, dann werden sie teuer. Das heißt, die Leute, die sowieso schon nichts hatten, mussten dann für das, was sie brauchten, mehr zahlen, als sie überhaupt in der Lage waren zu erwirtschaften. Das hat dazu geführt, dass die Leute mehr arbeiten mussten. Also sie hatten versucht, so ein bisschen ihre eigene kleine Kleinbauernlandwirtschaft zu führen. Aber das hat nicht gereicht. Sie haben dann noch geguckt, wo können sie noch andere, heute würde man sagen, Jobs finden, die irgendwie ein bisschen zu Geld führen. Und jetzt könnt ihr euch das nächste vorstellen. Wenn jeder in dieser Situation ist und jeder nach mehr Arbeit sucht, was passiert dann? Die Arbeitskraft wird billiger. Das heißt, es wird weniger für die Arbeit gezahlt, weil ich kann mir ja unter ganz vielen aussuchen, wen ich nehme. Also versucht sich jeder dem anderen zu unterbieten und zu sagen, ah, ich bin billiger, ich mache es auch für, ich brauche keinen Mindestlohn, ich mache es auch für 5 Euro in der Stunde oder was weiß ich. Und so hat eine Armutsspirale eingesetzt. Die Leute mussten immer mehr zahlen für ihr Essen und immer mehr arbeiten für immer weniger Geld. Und wenn man sich dann vorstellt, dass dann noch Krankheiten einsetzen, wie wir da zum Beispiel 1831 die Cholera-Epidemie, die richtig groß zugeschlagen hat, hatten zwischendurch, gab es Typhus, Ruhr, an allen, gerade in den städtischen Gebieten, dann kann man sich vorstellen, da ist dann einfach Ende der Gefahrenstange für die meisten Leute. Da war keine Chance mehr. Die sind arm gewesen und viele sind krepiert, auf Deutsch gesagt, verhungert, in Seuchen zum Opfer gefallen. Was eingesetzt hat, war so eine Art Notkriminalität. Notkriminalität ist ein komisches Wort, aber die Leute stahlen, um halbwegs zu überleben. Die haben Feldfrüchte geklaut, die haben Holz gestohlen, um ein bisschen heizen zu können, haben geschmuggelt und natürlich sind auch viele im Alkohol gelandet und zu Bettlern geworden. Und dann kam das nächste Problem dazu. Die Leute, die nichts mehr hatten, oder die nichts mehr bekommen konnten, haben natürlich angefangen, alles das, was sie noch vielleicht gehabt haben, zu verkaufen, irgendwie zu Geld zu machen. Aber auch das ist ja irgendwann fertig. Und die Kleinbauern, die mussten ja auch irgendwie gucken, wie komme ich denn zu Saatgut fürs nächste Jahr, um vielleicht eine Chance zu haben, wieder aus der ganzen Misere rauszukommen. Das mussten sie kaufen. Und das war die Sternstunde der Wucherer. Weil die haben dann gesagt, hey, das ist super. Ich nehme jetzt mal dich, Udo, weißt du so. Udo, du bist ein toller Kerl. Ich helfe dir natürlich dann was. Ich gebe dir 200 Euro zu einem, mit denen kannst du machen, was du willst. Ich würde sagen, nächstes Jahr kriegst du mir einfach 300 zurück. Und das klang super. Die Landwirte, die sind zum großen Teil darauf eingegangen, weil sie gar nicht die Bildung hatten zu durchschauen, dass sie hier gerade über den Tisch gezogen werden. Und so ist die Armutsspirale noch schneller gegangen, sodass das bisschen, was sie hatten, auch noch in sich in nichts aufgelöst hat und an die Wucherer fiel. Die Menschen sind dann zum Teil, weil sie gedacht haben, es gibt vielleicht eine Chance, weg vom Land zu kommen, sind sie in die Städte gezogen. Aber dort, ich habe es schon gesagt, gab es zu wenig Industrie, um allen Arbeit zu geben. Das hat dazu geführt, dass die Armut sich einfach vom Land in die Stadt verschoben hat und dort entstanden Armenviertel, so richtige Armutsquartiere. Und das war der ideale Nährboden für genau die Seuchen, von denen ich vorhin erzählt habe. Die haben dann dort richtig grassiert. Typhus und Ruhr habe ich schon erwähnt gehabt. Eine andere Variante war, dass natürlich die Landarbeiter, die noch ein bisschen vielleicht die Chance hatten, was zu produzieren, irgendwie ein paar Produkte hatten, die haben sich gesagt, zu meinem Nachbarn brauche ich nicht zu gehen, der hat die gleichen paar Produkte wie ich. Ja, könnt ihr euch vorstellen, dem verkaufe ich nichts. Also wenn die versucht haben, was zu verkaufen, wo sind sie hingegangen? In die Städte. Da sind aber alle hingegangen. Das heißt, wenn du zu spät kamst, war das Bedürfnis der Bürger und der Städte bereits befriedigt. Die hatten gekauft, was sie kaufen wollten. Und du hattest keine Chance mehr. Außerdem war kein Geld damit zu verdienen, weil ja alles nur noch billig war, weil ja alle von außen kamen und versucht haben, ihr Zeug loszuwerden. Wovon lebten die Leute denn in diesen Hungerjahren? Die ernährten sich, das muss man sich vorstellen, von Unkraut, von Viehfutter, Brot haben sie gemacht aus verdorbenem Getreide, was sie noch gefunden haben, oder aus Quecken. Ich habe gedacht, was sind denn Quecken? Das habe ich noch nie gehört. Dann habe ich gedacht, ich suche euch mal ein Foto, was Quecken sind. Dieses mickrige Gräschen, das wir da auf dem Foto sehen, zwischen den Bäumen, das sind Quecken. Wenn ich mir jetzt vorstelle, daraus versuchst du jetzt Korn herauszuholen, aus den Ähren, die man fast nicht sieht, und dann daraus noch Mehl zu produzieren, aus dem Nichts, was du da gerade geerntet hast, dann ist das eine mühsame Kleinstarbeit und führt zu fast nichts. Oder? Das führt uns ein bisschen vor Augen, diese Notsituation. Und natürlich, manche haben dann gesagt, okay, die Not ist mir zu schlimm, ich sehe keine Perspektive mehr, und haben gesagt, es gibt da das gelobte Land, weit weg im Westen, über das Meer hinaus, die Vereinigten Staaten von Amerika, viele sind ausgewandert. Allein in den 1840er Jahren sind 500.000 Leute nach USA ausgewandert. Und die geblieben sind, die lebten auf dem Nährboden für Revolutionen. Und ich meine, wir wissen es alle, 1848 hat es auch unsere Region getroffen. Das ist Lörrach, das erkennt man leicht. 1848 hat Gustav Struve vom alten Lörracher Rathaus aus die erste deutsche Republik ausgerufen. Es war genau diese Zeit, auf diesem Nährboden, auf dieser Armut, auf dieser Notsituation. Die werden sich nie gekannt haben, Raiffeisen und Struve, das war zu weit auseinander. Das war noch, das eine war Königreich Baden, das Großfürstentum, das andere war es Königreich Preußen. Die sind sich da nicht wirklich groß begegnet, aber die Zeit war für alle die gleiche. Das war also die Zeit, in die Raiffeisen hineingeboren wurde, und das macht es vielleicht auch verständlicher, was Raiffeisen erlebt hat auf der einen Seite und gelernt hat von seinem Patenonkel, der so ein großes Herz für die Armen hatte und so vieles hineingepflanzt hat in seinen Patenneffen, Patensohn, Patenkind. In der Zeit von Raiffeisen war es dann auch so, dass einer seiner Brüder in die USA auswanderte, also auch seine Familie traf es. Seiner ausgewandert ist, gesagt hat, ich gebe auf. Und der hat dort eine Farm gekauft und war erfolgreich. Also es hat dort auch echt Glücksgeschichten für viele gegeben. Nicht für alle, aber auch für den einen oder anderen. Und andere aus seiner Familie haben es geschafft, irgendwie in den preußischen Staatsdienst hineinzukommen. Und das war natürlich, ja, sag mal so, reich wurdest du da nicht. Aber du warst versorgt und hattest ein regelmäßiges Auskommen. Und das hat auch dazu geführt, dass die sich als Familie immer untereinander und gegenseitig haben helfen können. Friedrich Wilhelm hatte, das habe ich schon gesagt, aufgrund seiner Situation, Armut, keine Chance auf eine höhere, weiterführende Schule zu gehen. Aber die Hilfe, die Ausbildung seines Patenonkels hat ihm es immerhin ermöglicht, 1835 sich beim Militär zu bewerben für eine Unteroffizierslaufbahn. Und hat die Prüfungen bestanden, wurde aufgenommen, ist Feuerwerker geworden in Köln, in einer Artilleriebrigade, genau, und ist dort auch relativ schnell aufgestiegen zum Unteroffizier. Das nannte sich dann Oberfeuerwerker. Und als Oberfeuerwerker oder in der Zeit, wo er dort war, in diesen Jahren, also erst mit 17, freiwillig zum Militär gegangen ist. Und in dieser Zeit hat er sich ein Augenleiden zugezogen. Und dieses Augenleiden hat ihn sein ganzes Leben zunehmend gehandicapt. Das war so weit, oder ging so weit, dass er 1843 gezwungen wurde, mehr oder weniger, aus dem Militärdienst auszuscheiden, weil seine Vorgesetzten gesagt haben, hey Friedrich Wilhelm, das geht nicht mehr. Du siehst ja nichts. Oder du siehst zu wenig. Musst raus. Er wurde ausgemustert. Seine Familie, seine Verwandten, die im Staatsdienst Jobs waren, die haben ihm dann ein bisschen geholfen, so ein Ämtchen nach dem anderen zu kriegen, bis er 1845 seine erste eigene Bürgermeisterei bekommen hat. In einem Dorf, das hieß Weierbusch, kommen wir nachher noch drauf. Dort blieb er eine Weile, hat im gleichen Jahr auch seine Frau Emilie geheiratet, mit der er später 7 Kinder hatte. 1848 zog er dann weiter. Er wollte auch mehr, das war eine größere Bürgermeisterei in Flammersfeld. Und 1852 kam er dann nach Heddesdorf, das war die größte Gemeinde, in der er war. Und jede von diesen, das sehen wir nachher, hatte ihre eigenen Herausforderungen. 1863 war ein tragisches Jahr, nicht, dass er sowieso schon in den Jahren 3 seiner Kinder recht früh verloren hat, aber 1863 starb dann auch seine Frau. Und zwar ausgerechnet auch noch in der Zeit, als Friedrich Wilhelm Raiffeisen selber gerade zur Kur war wegen seines Augenleidens. Also quasi konnte nicht mal bei ihr sein, als sie starb. Und aufgrund des Augenleidens musste er dann 1847 auch in den Ruhestand. Wollte er auch, war er noch relativ jung mit 47 Jahren. Und man kann sich vorstellen, jung in Pension zu gehen, hat wahrscheinlich 2 Seiten. Das eine ist, dass einem schnell die Decke auf den Kopf fällt. Man hat ja noch einen gewissen Tatendrang. Und das zweite ist auch, dass der Staat noch nicht viel zahlt. Und die Pension war auch mickrig. 1868 hat er nochmal geheiratet, eine Pfarrerswitwe namens Maria. Und 1888 starb er dann, fast 70-jährig. Hier habe ich gedacht, zeige ich euch mal ein bisschen so diese Stationen seines Lebens, bevor wir auf die Stationen eingehen. Man sieht es leider nicht so gut. Hier oben ist Sieg, da ist er geboren. Dann das hier ist Weiersdorf, das ist nicht so weit von ihm entfernt, das sind vielleicht so 20 Kilometer, 30. Dann haben wir hier das Flammersfeld und da unten ein Heddesdorf. Und wenn man das ein bisschen auf der größeren Karte ansieht, tut mir leid, dass ich das nicht jetzt größer machen müssen, aber man sieht vielleicht, dass hier Köln ist. Hier ist Wuppertal, hier ist Bonn. Da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wo diese Region ist, wo dieser Mann gelebt hat. Und man sieht auch anhand von den Stationen, er ist eigentlich, ja, man könnte, wenn man so nur die Namen der Dörfer hört, da denkt man, Mann, der ist aber umgekommen. Aber eigentlich nicht. Der ist eigentlich immer in seiner Region geblieben, hat dort gelebt. hat aber auch den Vorteil, er kannte die Menschen. Das war sein Menschenschlag. Das war auch etwas, was ihm wesentlich die Herzen geöffnet hat. Er sprach ihre Sprache, er dachte, wie sie dachten, er kannte ihre Situationen und so weiter. Seine Familie, ich habe schon gesagt, 1845 hat er geheiratet. Drei Kinder sind sehr früh von seinen 7 Kindern gestorben. Und 1868 dann hat er noch, 1863 starb dann seine Frau und 1868 hat er nochmal geheiratet. Also man sieht auch, sein eigener Werdegang ist von Turbulenzen durchzogen. Er kannte Armut, er kannte Leid, er kannte Krankheit, er kannte eigentlich alles das, was die Menschen um ihn herum auch geprägt hat. Raiffeisen war also offensichtlich ein, mal gucken, was kommt da? Ja, genau. Ich habe euch mal das versucht, so halbwegs so ein paar Stationen auf eine Zeitachse zu malen, damit man so ungefähr weiß, was war denn wann. Also hier 1815, da 18, da hangeln wir uns so ein bisschen durch. Es sind die drei Orte, Weyersbusch, Flammersfeld, Hellesdorf, die Zeiten, die er dort war. Und was passierte wann? Also hier zum Beispiel in Weyersbusch, zu der Zeit war dieser große Hungerwinter, von dem ich euch erzählt habe, und das wird uns noch beschäftigen. Und sein Wirken, er war, wie gesagt, er war ein Mann, der fest mit beiden Füßen im Leben stand. Und zwar nicht nur in seinem eigenen, sondern auch im Leben der Menschen um ihn herum. Und dazu möchte ich zwei kurze Geschichten erwähnen. Er war jemand, der nicht nur Bürgermeister war, sondern in seiner Freizeit auch viel für die Leute tat. Zum Beispiel als in seiner Gemeinde Typhus und Ruhr ausgebrochen sind. Da ist er nach Ende seiner Arbeit losgezogen und hat sich als Krankenpfleger betätigt, mit den anderen, die geholfen haben in der Krankenpflege. Und hat den Menschen versucht, irgendwie hier Linderung zu bringen, auch auf die Gefahr hin, sich selbst anzustecken. Und das tat er auch. Er steckte sich mit Typhus an und litt auch bis an sein Lebensende unter nervösen Störungen, die einfach eine Folgeschaden von dieser Typhuserkrankung waren. Eine zweite Geschichte, die ganz markant ist, eines Tages, das war auch in Weyersbusch, wurden er und seine Frau nachts plötzlich von einem Krach wach. Und seine Frau hatte schon zu ihm gesagt, oh, wenn das mal kein Einbrecher ist. Seine Reaktion, so ist es aufgeschrieben worden, war, dann hat er Pech. Und Raiffeisen geht dann auch runter ins Haus und plötzlich stehen sich die beiden tatsächlich gegenüber, der Einbrecher und Raiffeisen, sind beide voneinander überrascht und es entspannt sich eine wilde Schlägerei zwischen den beiden. Wobei Raiffeisen, der ja beim Militär viel gelernt hat, auch gelernt hat, wie stelle ich im Nahkampf meinen Gegner. Und dementsprechend hat er es dann auch in dieser wilden Schlägerei geschafft, den Einbrecher zu stellen, zu binden, um ihn dann der Polizei zu übergeben. Und als er ihn der Polizei übergibt, sagt er zu ihm, und wenn du deine Strafe abgesessen hast, dann komm nochmal zu mir. Dann helfe ich dir. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah, was für ein Mann ist das denn? Oder? Ist erstaunlich. Dann helfe ich dir. Und das passiert auch. Ich weiß nicht, wie viele Jahre oder ich weiß nicht, wie so das Strafmaß bei Einbruch war. Auf jeden Fall, als der Mann seine Strafe abgesessen hatte, kam er zu Raiffeisen. Und Raiffeisen hat ihn eine Weile beherbergt und hat dafür gesorgt, dass er Arbeit bekam. Zwei Jobs hat er gekriegt, einen in einem nahegelegenen Pfarrhaus und einen bei einem Industriellen, den Raiffeisen kannte. Und so hat er ihm auf die Beine geholfen. Und das fand ich so großartig, diese Herzenshaltung, die dabei sichtbar geworden ist, wie Raiffeisen mit dieser Not umgegangen ist. Da war nichts Verurteilendes, nichts in der Art. Und dann war natürlich sein großer Einfluss als Bürgermeister, und das ist das, was wir im Wesentlichen dann auch von ihm kennen. Aber diese Vorgeschichten machen es, glaube ich, ein bisschen griffiger. Als Bürgermeister in Beiersdorf hatte er ja die große Hungersnot mitbekommen. An anderen Orten war es auch mit ihm. Und trotz dieser ganzen Einschränkungen, die er selber hatte, dem Kummer, den er hatte, dem Verlust, den er hatte, viele Arbeit, die er hatte, die Not, die er erlitten hat und gesehen hat, ist erstaunlich, immer wieder zu sehen, wie er immer wieder neuen Mut fasst, immer wieder neue Gas gibt. Man muss sich fast fragen, wie macht er das? Seine Mutter hatte ihm mal einen Brief geschrieben, als er noch ganz jung war. Und da schreibt sie an ihn: Verliere nur den Mut nicht, lieber Wilhelm. Vertraue dem Allmächtigen. Bete fleißig. Und bleibe so gut und brav, wie du es bisher warst. Dann geht es dir gewiss gut. Und dann war noch ein interessanter Nachsatz: Sei besonders vorsichtig in der Wahl deiner Gesellschaft. Da kommt die Mutter durch. Aber dieses bleib am Herrn. Und offensichtlich hat er sich das auch zu Herzen genommen, denn als er kurz bevor er seine Frau Emilie heiratete, schrieb er ihr einen Brief nach Neumagen. Mein liebes Bräutchen. Ja, herzliche Formulierung. Mein liebes Bräutchen, liegst jetzt jedenfalls noch bis über beide Ohren in der warmen Decke, denn es ist kalt heute Morgen. Während ich hier an meinem Schreibtisch sitze, schreibe, rauche und Wasser trinke. Aller Anfang mit Gott. Wenn ich mich mit ihm unterhalten habe, bin ich ganz bei dir, als dem teuersten, was ich auf Erden besitze. Aber es wird dann in meiner Seele so ruhig und friedlich, und ich kann so klar zum Herrn da oben schauen, dass ich überzeugt bin, er ist mit uns, segnet uns und wird uns stets behüten. Mit ihm wollen wir alles anfangen und alles vollenden. Dann geht gewiss alles gut. Das war so seine Herzenshaltung, wo er gesagt hat, mit Gott gelingt alles, ohne ihn brauchen wir nicht mal anzufangen. Und wenn wir dann gucken, was er dann gemacht hat als Bürgermeister, ist es schon sehr erstaunlich. Seine Aufgabe oder eine seiner Aufgaben, und die hat vermutlich eine Saite in seiner Seele anklingen lassen, war es, es war seine Verantwortung, für die Armen zu sorgen. Das war die Verantwortung eines preußischen Bürgermeisters. Und natürlich sein Lieblingsding. Und dabei ging es ihm nie darum, einfach Almosen zu verteilen, sondern, und das ist wichtig, dass wir uns das im Hinterkopf behalten, er wollte, dass die Leute wieder auf ihre eigenen Füße kommen. Im Wissen, das gibt ihnen ihre Würde zurück und alles andere ist am Ende nur demütigend. Für den Betroffenen. Das war seine Überzeugung, der ich nur zustimmen kann. Und er hatte einige Kampffelder, denen er in den Jahren begegnet ist. Das erste, ich hatte vorhin gesagt, viele sind über den Tisch gezogen worden aufgrund ihrer mangelnden Bildung. Die Wucherer als Stichwort. Und als er in Weiherbusch angekommen ist, das allererste, was er gemacht hat, war, dass er das marode Schulhaus wieder hat aufrichten lassen und dafür gesorgt hat, dass taugliche Lehrer gefunden wurden. Das hat er extra betont. Er wollte nicht einfach nur Lehrer, er wollte qualifizierte Lehrer. Was immer er genau darunter verstand, keine Ahnung, aber es war ihm wichtig und er sorgte mit richtig viel Arbeit auch dafür, dass er die fand. Und in den anderen Gemeinden, das war immer so eine Gemeinde, für die er Bürgermeister war, bestand immer aus vielen Dörfern. Und er hat geguckt, dass auch in den anderen Dörfern Schulhäuser entstanden sind, damit möglichst breit die Kinder der Bauern in Schulen unterkommen konnten. Das zweite Kampffeld war der Hunger. Wie gesagt, 1845 kam er nach Weiherbusch und ich habe vorhin gesagt, 46, 47 war der große Hungerwinter. Und das war eine Katastrophe. Der preußische Staat hat damals dann gesagt, hey, kein Problem, wir helfen, wir wissen ja, was es braucht für die Leute. Und der preußische Staat hat dann Getreide zur Verfügung gestellt. Ausreichend. Der Haken war nur, er wollte Er ging davon aus, die Bauern, die jetzt Getreide haben wollen, die dürfen das beim Bürgermeister kaufen und dann können sie ja backen. Ihr werdet schon, bei euch klingelt es schon, oder? Kaufen, wovon denn? Die hatten ja nichts, das war ja gerade das Problem in diesen Armutsjahren, in dieser ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die hatten ja nichts. Und so war für Raiffeisen die große Frage, die, ja, wie kann ich denn jetzt hier irgendetwas tun? Und er kam auf einen cleveren Gedanken. Er ging zu den Bauern, die noch ein bisschen was hatten, und hat gesagt, hey Leute, lasst uns doch das bisschen, was ihr habt, zusammenschmeißen in einen Topf. Von dem Geld bezahlen wir dem preußischen Staat das Getreide. Als Bürgermeister baue ich ein Backhaus. Das Holz zum Backen stelle ich aus dem Wald der Gemeinde zur Verfügung. Und dann können die Bauern da drin ihr Brot backen. Das müssen sie bezahlen, aber sie können Schuldscheine erwerben. Und nächstes Jahr, wenn so langsam es wieder wärmer wird und sie anfangen können, wieder zu wirtschaften, dann kommen sie auch wieder ein bisschen zu Geld und können diese Schuldscheine zinsfrei zurückzahlen. Ja, und wenn man es einfach so in einem Geschichtsbuch liest, dann stellt man fest, da steht vielleicht so noch der Satz, und es gelang. Ich habe mich gefragt, wieso gelingt sowas? Der geht da einfach zu, das waren glaube ich 30 Landwirte, geht da zu denen hin und sagt, hey Jungs, ich brauche Geld von euch. Euer Erspartes. Wie wär's? Ja super, klasse Idee, finde ich auch toll. Hat es ein Risiko? Ja, es könnte sein, dass die anderen das nicht zurückzahlen können. Ach, kein Problem, mache ich doch gern. Hallo? Klingt nicht so, oder? Die Frage war dann schon, kommen wir nachher noch drauf, wie gelingt das? Aber es gelang. Es gelang. Und das war für Raiffeisen nicht ungefährlich. Weil als der Landrat zu Beginn dieser Story mitbekommen hat, dass der Raiffeisen so einen Deal versucht zu schneiern, hat auch Raiffeisen ziemlich in den Senkel gestellt und hat gesagt, das ist Auflehnung gegen mein Dekret. Oder? Ich habe gesagt, die Bauern müssen es zahlen und du marschierst uns so einen Schuh. Wenn das schief geht, dann gehe ich mit dir bis nach Berlin und ziehe dich vor Gericht. Und da kam dann die Dickköpfigkeit vom Raiffeisen, der gesagt hat, mein Arm muss geholfen werden, also basta, dem helfe ich. So ein bisschen wie sein Patenonkel. Mein Arm muss geholfen werden, dann breche ich halt jetzt die Kasse auf und gebe dem Geld, gebe denen, was sie brauchen. Auf jeden Fall, so war er drauf. Und das war dieser Schritt in Weyerbusch, war der erste Schritt Richtung genossenschaftliche Idee. Und da waren diese 30 Landwirte, die alles zusammen in den Topf geschmissen haben, um zu helfen. War der erste Schritt. Das dritte Kampffeld war der Wucher. Das war aber nicht mehr in Weyerdorf, das war schon eine Station später. Mit den Erfahrungen aus Weyerdorf kam er nach Flammersfeld. Und in Flammersfeld hat er festgestellt, die Bauern hatten eigentlich gutes Land, sie hatten gute Voraussetzungen. Auch dort hat er wieder Schule gebaut. Es gibt auch viel mehr Storys, was er alles gebaut hat und was er die Wege geleitet hat, aber das führt viel zu weit. Wen das interessiert, kann ich gern noch ein bisschen Bücher empfehlen oder so. Ist sehr spannend, das zu lesen. Aber dort war das Hauptproblem, der Wucher. Im Grunde wollte er jetzt den Bauern helfen, moderner zu wirtschaften. Ich habe vorhin gesagt, die Produktivität der Landwirtschaft war einfach am Boden. Das hat gar nicht gereicht, um die Masse der Menschen, die ja immer mehr wurden, zu versorgen. Also war die große Herausforderung die, wie kann ich besser wirtschaften? Wie kann ich mehr produzieren? Wie kann ich effizienter produzieren? Ich bräuchte Maschinen, man müsste düngen. Wenn ich Dünger bräuchte oder Dünger hätte, was wäre billiger als der Dünger von der eigenen Kuh beispielsweise? Aber die Kuh hatten die kleinen Bauern nicht. Also kam er so langsam im Nachdenken auf die Idee, Mensch, eigentlich könnten wir doch den Bauern die Möglichkeit geben, denen, die das wollen, eine Kuh zu kaufen zum Beispiel oder ein landwirtschaftliches Gerät, um zu arbeiten und daran vorwärts zu kommen. Und so gründete er dort den Flammersfelder Hilfsverein. Er hatte die Erfahrungen aus Weierbusch mitgebracht, hat die aber noch ein bisschen weiter verfeinert und hat dann auch wieder, ist auf die Landwirte, die ein bisschen Cash hatten, ein bisschen Erspartes, zugegangen, hat gesagt, hey Leute, ich brauche von euch Geld. Er hat auch hier wieder Leute gefunden, die es ihm gegeben haben. Hat nicht gereicht, sie mussten noch ein Darlehen aufnehmen. Und er hat es geschafft, dass 20 Bauern gesagt haben, wir haften solidarisch für dieses Darlehen. Das heißt, wenn es platzt, haften wir mit unserem Vermögen, allem Besitz. Auch hier wieder die Frage, wow, wie hat er das denn hingekriegt? Auch hier die Geschichte, um sie kurz zu machen, es gelingt. Die Änderung gegenüber Weierbusch war, dass nur der Hilfe bekommen hat, der auch bereit war zu investieren in Kuh, Gerät, moderne Landwirtschaft, einfach bereit war, diesen Gedanken mitzugehen. Er wollte nicht einfach nur das Geld verteilen, sondern er wollte sicher sein, dass es tatsächlich einen Mehrwert produziert für die, die die Hilfe in Anspruch nehmen. Und dann kam Heddesdorf. Da war ja dann die längste Zeit und das größte Problem, das ihm dort entgegenschlug, war die Gleichgültigkeit der Leute. Heddesdorf hatte schon eine gewisse Industrie. Es gab eine Salmiakfabrik, es gab Stahlindustrie. Die hat übrigens die Gleise gebaut für die erste deutsche Eisenbahnlinie. Weiß jemand noch, von wo nach wo die ging? Nürnberg-Fürth, genau. Das war, habe ich gedacht, wow, wenn wir uns überlegen, die Stahlindustrie war da hinten bei Köln und hin musste das Zeug nach Nürnberg-Fürth. Das war auch damals sicherlich eine logistische Meisterleistung. Aber gut, Nebengleis. Dort gab es jedenfalls Industrie und was dazu, das führte dazu, dass die Schere zwischen Arm und Reich dort langsam aufgegangen ist. Die Industriellen wurden reicher und die Arbeiter wurden eigentlich ärmer. Und das war ein Problem dort. Das haben aber auch alle gesehen und alle wahrgenommen und als dann Raiffeisen kam und sagte, hey, den Armen muss geholfen werden, hat er auch bei den Wohlhabenden offene Ohren gefunden. Nur, die haben gesagt, weißt du was, Raiffeisen, hier ist Geld, gib's den Armen, mach mal. Und damit waren die glücklich und zufrieden, hatten das Gefühl, hey, ich habe was Tolles gemacht. Und der Hilfsverein, der dort entstanden ist, der wird das schon irgendwie gut meistern. Das war aber absolut, für Raiffeisen war das Käse. Das wollte er nicht. Ich habe vorhin gesagt, er wollte ja immer den Leuten auf die Füße helfen. Ich sage, das geht so nicht. Aber er kam irgendwann auf eine blendende Idee und hat gesagt, wir machen es ganz anders als an allen Orten vorher. Ich gründe einen Darlehen-Kassenverein. Und dieser Darlehen-Kassenverein hatte nur eine Aufgabe. Da hat niemand was reingezahlt. Sondern jeder konnte dorthin kommen, konnte dort Mitglied werden und wenn er Mitglied war und bestimmten Statuten mit unterschrieben hat, dann konnte er ein Darlehen in Anspruch nehmen. Hat aber auch mit allem, was er hatte, mitgehaftet. Und das hat gut funktioniert, weil jetzt konnten die Industriellen, die Kleinbauern, alle kamen und haben gesagt, hey, ich brauche Geld. Und dann hat der Verein Darlehen bei Banken geliehen und musste natürlich auch wieder zurückzahlen. Hier kam jetzt das Zinsthema mit rein, das hatte er eigentlich immer vermieden, er wollte nie, dass irgendjemand Zinsen kriegt. Aber sie mussten natürlich jetzt Zinsen zahlen. Nur im weiteren Verleihen an die Mitglieder ist es geblieben, wie es war. Es wurden nie Zinsen verlangt. Und damit waren die Darlehen relativ günstig, weil er konnte natürlich hohe Darlehen aufnehmen und dann noch kleine verteilen. Zu besseren Konditionen. Auch das hat funktioniert, wurde aber immer schwieriger, weil er immer mehr Leute unter einen Hut bringen musste und auf der anderen Seite auch gemerkt hat, es funktioniert eigentlich nur, wenn ich die Gemeinschaft klein halte, sprich in dem Dorf, in dem sie leben, wo jeder jeden kennt. Also quasi, wenn ich in die Kirche gehe, treffe ich das andere Mitglied aus dem Verein, das für mich mithaftet, und für das ich mithafte. Und dadurch war, jeder kannte jeden, jeder war sich deshalb auch rein emotional und persönlich so verpflichtet, dass es funktionieren konnte und auch funktioniert hat. Trotzdem, Ach genau, das habe ich auch schon vorgelesen. Na gut, trotzdem war die Frage, was hat jetzt eigentlich dazu geführt, dass er A, immer wieder den Mut, die Kraft hatte, Gas zu geben, immer wieder neu, auch diese Anstrengungen, da weiß gar nicht, ob man das gespürt hat in dem, was ich erzählt habe, wie mühsam das gewesen sein muss, immer diese ganzen Leute unter einen Hut zu kriegen und zu gewinnen, allein die Arbeit, die damit verbunden war, und das war ja quasi weit über sein eigentliches Bürgermeisteramt hinaus. Und das vor dem Hintergrund seiner Krankheiten, seiner persönlichen Schicksalsschläge, die er immer wieder erlebt hat, trotzdem würde ich sagen, das ist mir wichtig und dafür lebe ich. Und das Zweite, mir konnte es immer wieder gelingen, Geldgeber zu finden. Leute zu finden, die sagen, hey ja, ich hafte für alles. Für Raiffeisen gab es eine Bibelstelle, die ihn sehr, sehr stark geprägt hat. Und die ist aus Matthäus 25. Und zwar ab Vers 31. In Matthäus 25 finden wir drei Gleichnisse. Und das dritte war das, was eigentlich eine Erzählung von Jesus über seine Wiederkunft, was dann passiert. Und das hat ihn sehr geprägt. Und ich lese das mal vor. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegneter meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis oder kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und wir wissen nun, wie die Geschichte weitergeht. Er wendet sich dann zu den Böcken auf der linken Seite und spricht am Ende das Urteil in Vers 46. Sagt, und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Das war eine von den Stellen, die ihn immer wieder angetrieben hat, zu sagen, und ich will den Menschen tun. Ich möchte helfen, wo ich kann. Ich möchte Hoffnung bringen in die Leben hinein. Eine zweite Stelle war Matthäus 18. Matthäus 18, die erzähle ich euch nur kurz. Matthäus 18 geht es darum, dass ein König einen Knecht hat und der Knecht schuldet ihm unglaublich viel Geld. Unbezahlbare Summen. Und der König begnadigt ihn und erlässt ihm diese riesige Schuld. Und der Knecht geht weg und begegnet einem anderen Knecht, der schuldet ihm ein bisschen was. Und da sagt er, ey du, ich lass dich nicht vom Haken, bis du nicht den letzten Cent hast du nur wachsen lassen. Und das stresst natürlich. Also, das war für den nicht lustig. Nein, das ist so. Auf jeden Fall kriegt der König das mit. Und der König wird sauer und bestellt den ersten Knecht, dem er so vieles erlassen hat, wieder zurück und wirft ihn in den Turm und übergibt ihn den Folterknechten, bis er seine unbezahlbaren Schulden abgegolten hat. Für Raiffeisen war einfach die Tatsache, dass er selber ein Begnadigter von Gott war, Triebfeder genug, um zu sagen, ich möchte von dieser Gnade anderen weitergeben. So so gut ich kann. Ich möchte von der Hoffnung, die in meinem Leben ist, den anderen weitergeben, so gut ich kann. Ich möchte, dass sie Anteil haben an dem, dass sie sehen, was Gott Gutes in meinem Leben getan hat. Und das war auch das, was er den Leuten manchmal auch ein bisschen um die Ohren gehauen hat. Denen, von denen er Geld wollte, gesagt haben, hey Leute, es ist unsere Christenpflicht, hier zu helfen. Und das war auch ein Wort, was er immer wieder benutzt hat. Er hat gesagt, hey Leute, es ist unsere Christenpflicht. Das kam, je älter er wurde, scheinbar auch immer heftiger rüber. Und da ist er dann auch ein bisschen auf der Seite vom Pferd gefallen, dass er immer mehr Druck versucht hat aufzubauen, um mehr Hilfe zu ermöglichen. Das war nicht immer hilfreich. Aber seine Herzenshaltung war eigentlich, er wollte was Gutes passiert. Und warum? Er wusste, dass wir alle Schuldner sind vor Gott. Und dass Gott uns unsere Schuld erlassen hat, dass wir Jesus im Glauben in unser Leben aufgenommen haben. Und Gott hat uns dabei kein Almosen gegeben, sondern hat uns eine neue Lebensbasis gegeben. Völlig neu auf die Füße gestellt. Deshalb wollte auch Raiffeisen nicht einfach nur Almosen verteilen, sondern wollte, dass die Menschen auf die Füße kommen. Und Gott hat uns neues Leben gegeben und die Verantwortung, mit seiner Hilfe und in seiner Führung dieses auch leben zu können. Das Zweite ist, alles, was wir haben, haben wir von Gott. Da ist nichts, was wir uns selbst erwirtschaftet haben. Ich habe mal von einem Freund in meinen jungen Jahren einen Bibelvers geschenkt bekommen, aus den Sprüchen, der Segen des Herrn allein macht reich und eigenes Mühen fügt ihm nichts hinzu. Das war seine Haltung, hat gesagt, und wenn es der Segen des Herrn ist, dann kann ich doch davon auch großzügig geben. Und das war das, wo er immer auch die Menschen ermutigt hat, um ihn herum gesagt, hey Leute, ihr seht die Armut, lasst uns ihnen auch helfen, ein würdiges Leben zu leben, mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und das Dritte war die Stelle aus Jakobus 4, das war der Vers 17. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und da ist es wieder, diese Christenpflicht, die er immer wieder adressiert hat. Und ich habe vorhin gesagt, es ist immer gelungen, es ist tatsächlich immer gelungen mit zunehmenden Anstrengungen. Was er aber auch gemacht hat in der Zeit, ist, er hat alles das aufgeschrieben. Die Prinzipien, wie der Verein funktioniert, wie Vereine funktionieren könnten. Weil er gesagt hat, das, was ich jetzt hier gerade erlebe, was funktioniert, das soll nicht von mir abhängig sein, das soll auch an anderen Orten umgesetzt werden können. Er hat das schriftlich festgehalten, zur Verfügung gestellt und so sind viele solche Hilfsvereine oder Kreditkassen entstanden im Laufe der Jahre. Es ging bis vor den Reichstag, die dann sogar Gesetze erlassen haben, die Raiffeisen gefördert haben. Und die Genossenschaftsidee gefördert haben. Was können wir mitnehmen? Mich hat am meisten beeindruckt die Tatsache, dass Raiffeisen ein sehr einfacher Mann war. Er war kein Gelehrter, er hat nichts studiert gehabt, er war kein Theologe oder Wissenschaftler oder Bankier. Wir kennen ihn heute als Bankier, ne? Irgendwie hatte Udo manchmal so gefragt, so, ja genau, und Udo hat mich angesprochen, ach Raiffeisen, ja der Bankier. Da dachte ich, ja, das ist das, wie wir ihn kennen, aber eigentlich war er das gar nicht. Er war ein Mann, der für die Barmherzigkeit kämpfte. Aber er war ein einfacher Mann, er wollte auch nicht ein großes Werk hinterlassen, er wollte einfach die naheliegenden Dinge tun. Und irgendwie kam mir so in den Sinn, die Stelle aus Galater 2, Vers 10, wo davon gesprochen ist, dass Gott Werke für uns vorbereitet hat. Und bei ihm hat man das Gefühl, er hat einfach die Werke, die Gott vorbereitet hat, gelebt. Und zwar wirklich einfach gelebt. Er hat etwas gesehen, er hat gewusst, ich kann etwas, hat das, was er kann, einfach eingesetzt. Und als es gelungen ist, hat er sich ein paar Notizen gemacht. Ganz simpel gesagt. Und mehr war es nicht. Das ist etwas, was jeder von uns kann. Und er war bereit und willens, daran mitzuarbeiten, die Werke des Teufels zu zerstören. Er war bereit, sein Leben komplett Gott unterzuordnen. Wie gesagt, er hat vom Anfang alles mit ihm anfangen und alles mit ihm beenden, was er in dem Brief geschrieben hat an seine Braut. Beeindruckt hat mich auch, wie sich dieser Mann nicht hat einschüchtern lassen, weder von Behörden, von den Landräten, die ihm Druck gemacht haben, noch von Einbrechern, noch von irgendwie, ich sag mal, von Armut oder drohender Armut, drohender Ansteckung, drohenden Gefahren, denen er sich ja auch bewusst ausgesetzt hat. Das hat ihn nicht gehindert und auch nicht eingeschränkt, zu sagen, ich will hier Gutes tun, ich will hier Hoffnung in die Leben bringen. Und wenn wir in unsere Situation, in unsere Zeiten reingucken, wir sehen auch genug Not, uns geht's gut. Einerseits, wir haben alles, die meisten von uns, ich denke wahrscheinlich alle, die ich hier so sehe, haben Arbeit. Wir sind mehr oder weniger gesund. Mit Gesundheit geht es schon los, das sind wir nicht mehr alle immer gesund. Aber wir leben in Zeiten, die immer mehr Unsicherheiten mit sich bringen. Und da will ich jetzt nicht auf die Corona-Welle aufspringen. Trotzdem, wir wissen nicht, was nächstes Jahr ist. Wie viele Unternehmen werden wirklich schadlos aus den Lockdowns hervorgehen. Wir wissen, dass viele Unternehmen ins Trudeln geraten. Und das könnte dazu führen, dass es auch Arbeitslosigkeit zunimmt und andere Dinge, die es uns nicht leicht machen werden. Das kann uns Angst machen. Aber von Raiffeisen können wir zum Beispiel lernen, dass uns das gar keine Angst machen muss. Weil wir, so wie er es auch gesagt hat, unser Leben völlig in seiner Hand wissen. Was hat er an seine Braut geschrieben? Es wird dann in meiner Seele so ruhig und friedlich. Und ich kann so klar zum Herrn da oben schauen, dass ich überzeugt bin, er ist mit uns. Er segnet uns und wird uns stets beschützen. Mit ihm wollen wir alles anfangen und vollenden. Dann geht gewiss alles gut. Zukunftsangst muss uns keine plagen, sondern unsere Zeit steht komplett in Gottes Hand. Und Gott segnet uns mit Zeit, Gott segnet uns mit Kraft, Gott segnet uns mit Ideen, das sehen wir an ihm. Er hatte Zeit, obwohl er keine Zeit hatte. Mit gesundem Menschenverstand, da hat er nur noch gearbeitet, so kommt es einem vor. Er hat trotzdem auch Zeit, noch mit seinen Kindern zu verbringen, beispielsweise. Er war gesegnet mit Zeit, mit Arbeitskraft, mit Ideenreichtum und hat das eingesetzt, um zu helfen, wo er konnte, um Hoffnung zu bringen in die Leben der Menschen um ihn herum. Und das ist auch unser Auftrag, Hoffnung zu bringen in die Leben der Menschen um uns herum, egal was die Zeiten, die vor uns liegen, bringen. Denn uns, die wir Gott gehören, müssen die Zeiten, die vor uns liegen, nicht schrecken. Und das darf uns frei machen, auf die Situation um uns herum zu gucken und es immer wieder zu fragen, was kann mein Beitrag sein, um Hoffnung in die Leben der Menschen zu bringen, je weniger Hoffnung sie selbst haben. Und das kann uns frei machen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und uns das von Gott zeigen zu lassen, wo die Hoffnungslosigkeit, wo die Angst, wo der Unfriede, wo die Sorge zu Hause ist und dorthin zu gehen und das zu sein, was Gott uns berufen hat zu sein, nämlich Salz und Licht. So wie Raiffeisen. Das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für uns alle, quasi kleine Raiffeisen zu sein. Der einen Satz geprägt hat, nämlich diesen hier, einer für alle, alle für einen. Und wer meint, das sei doch der Satz von den drei Musketieren, hat auch nicht Unrecht, aber der ist zur gleichen Zeit in Frankreich entstanden. Alexandre Dumas hat seinen Roman ein paar Jahre geschrieben, bevor Raiffeisen die Genossenschaft mit dieser Idee gegründet hat. Und vermutlich konnte Raiffeisen kein Französisch, er wird den Roman nie gelesen haben. Von daher denke ich, man darf ihn nochmal ihm zuschreiben. Amen.
Amen. Danke, Jürgen. So, während wir jetzt nochmal lüften.